So, ihr Lieben, ich bin mittlerweile seit beinahe 22 Jahren verheiratet und ich sage fast immer glücklich, aber meine Frau sagt das Gleiche. Also es gibt ja Höhen und Tiefen und ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, da hat meine Frau gesagt, das Leben ist so kurz, wir haben keine Zeit für Unehrlichkeit. Und das hat mich immer wieder begleitet. Wir Deutschen tun uns ja meistens relativ leicht, ehrlich zu sein, knallhart zu sein in vielerlei Hinsicht. Die Amerikaner, meine Frau kommt aus den Südstaaten, die sind ein bisschen anders. Die würden nie jemand was ins Gesicht sagen, was ihn verletzen könnte oder bloßstellen könnte. Wir Deutschen sind ja relativ robust in der Hinsicht. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir Christen oft in dem Dilemma stecken. Wir haben so einen Tag wie heute, viele Erinnerungen auch an diesen Ort vielleicht für den einen oder anderen von euch. Man singt so gemeinsam und man singt auch von ganzem Herzen. Jesus, du allein bist genug für mich. Sonst brauche ich nichts. Und morgen früh wahrscheinlich nicht für die meisten, gell? Aber am Montag früh dann. Manche haben ja Gemeindefreizeit, jetzt habe ich gehört, hier auf dem Schmali. Aber dann geht wieder der Alltag los und dann ist tatsächlich die Frage, ist es Realität in meinem Alltag, dass Christus genug ist? In allem. Und auch dieses ja, Loslassen, um zu gewinnen, das klingt ja so romantisch, aber ganz ehrlich, ich finde es nicht total romantisch, wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt, über dieses Thema. Und deswegen, ich habe mich nur darauf eingelassen, auf das Thema, weil der Corny das wollte. Gell? Also, wenn es Beschwerden gibt, meldet euch beim Corny. Der hat es abgestimmt. Wenn man mal drüber nachdenkt, was treibt uns Menschen an, damit wir irgendwas tun oder irgendwas machen oder irgendwas lassen? Das ist ja total interessant. Das passiert ja meistens im Unterbewusstsein. Das ist nicht so eine bewusste Entscheidung. Aber ich bin überzeugt davon, ich kann es nicht beweisen. Aber kannst du mal in dein Leben reinschauen und mir nachher mal Feedback geben. Ich glaube, die häufigste Frage, die wir uns innerlich stellen, ist tatsächlich die Frage, was bringt es mir? Oder macht es Sinn? Oder was habe ich davon, wenn ich das mache oder lasse? Und diese Haltung, das ist wirklich irre in den letzten Jahrzehnten, aber da muss ich aufpassen, gell? Überall Kabel hier, muss ich nur so rumlaufen, das ist wirklich irre, wie das gepusht wurde durch Social Media. Jetzt viele von euch, die sind schon ein bisschen älteres Semester, ich ja auch. Aber wir haben ja auch 5 Kinder, die sind alle im Jugendalter. Und die junge Generation, die wird zu 90% von TikTok zum Beispiel geprägt. Da können wir so viele Jugendstunden und was weiß ich was halten, wie wir wollen. Das ist Wahnsinn, was das für einen Effekt hat auf unser Denken, auf unser Leben, und auf alles, wie wir einfach gestrickt sind mittlerweile. Und ich lese dir da einfach mal ein paar so Slogans vor aus der Social-Media-Welt, aus der Werbewelt. Zum Beispiel, ganz du, nichts weniger. Klingt ja mal total sympathisch. Dein Leben, deine Regeln. Ich bin nicht wie alle, gut so. Sei mehr du. Nicht angepasst, angepasst für dich. Kein Standard, dein Maßstab. Mein Stil, meine Stimme. Ich bin der Unterschied. Oder designed for you, not for everyone. Und wisst ihr, das ist interessant, ob wir es glauben oder nicht, egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind oder nicht, die Wahrheit ist, das prägt uns. Die Gesellschaft, in der wir leben, das prägt uns. Und oft, wenn ich mein Gebet reflektiere, dann könnte ich es vielleicht zusammenfassen mit dem Ich, meiner, mir, mich. Und dann am besten, Herr Jesus, segne das alles. Mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele Dinge, die Gott zu uns nie gesagt hat, die uns nie versprochen hat, wenn wir die nicht so erleben, dann tun wir uns gleich mal schwer damit und kommen gleich mal ins Straucheln, ob es Gott überhaupt gibt, ob er tatsächlich da ist, ob man sich tatsächlich auf Gott verlassen kann. Weißt du, in meinem Leben, Und das habe ich vorher so ein bisschen gesagt, da hat sich wirklich viel ändern müssen in meinem Leben. Wie gesagt, ich wollte Profisportler werden. Ich habe in Neckarsulm geboxt, ist gar nicht so weit weg von hier. Ich habe viel Blödsinn gemacht. Ich musste aus meinem Umfeld mal eine Zeit lang verschwinden. Und weil es damals noch kein Google gab, habe ich leichtgläubig irgendjemand vertraut und diese Person hat mich an den Tauernhof gebracht. Wenn ich gewusst hätte, was der Tauernhof ist, wäre ich damals nie dorthin gegangen. Weil das hat überhaupt nicht zu allem gepasst, wofür ich gelebt habe und wie ich gelebt habe. In meinem Leben damals hat sich immer alles nur um mich gedreht. Und wenn irgendwas mir in die Quere kam, ja, dann habe ich die Person ja, wortwörtlich weggeboxt, manchmal. Und deswegen, als ich da an den Tauernhof kam, das war für mich ein Schock. Da habe ich Jesus kennengelernt. Das war eine persönliche Begegnung mit Jesus. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Aber das hat wirklich alles in meinem Leben auf den Kopf gestellt. Und ich bin da nicht so gleich der große Bibelleser geworden. Ich bin nicht so der Leser und Schultyp und Stillsitzer. Deswegen, ich bin nach Hause gekommen und wie gesagt, ich wollte Profiboxer werden. Die meisten, mit denen ich so trainiert habe, das waren auch keine Christen, also überhaupt keine Christen. Es waren eher Muslime, viele Russlandsdeutsche und so weiter. Und als ich da zurückgekommen bin, da haben die mich gefragt, Alter, was ist denn mit dir los? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und dann haben die gesagt, irgendwas ist komisch bei dir. Du drehst dich gar nicht mehr nur um dich selber, du siehst auf einmal andere Menschen. Und das war was, das war das Erste, wo ich gemerkt habe, irgendwas hat sich innen drin bei mir verändert. Ich hätte es nie so ausgedrückt, mir selber ist gar nicht aufgefallen. Aber vor allem in dem Umfeld, in dem ich drin war, ist es total aufgefallen. Diese Realität, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und was Neues ist geworden. Und das Neue bezieht sich ja nicht aufs äußere Aussehen, sondern es bezieht sich in erster Linie mal auf das Innenleben von einem Menschen. Da ist innerlich was passiert, wenn ein Mensch Jesus Christus persönlich erkennt, annimmt und sich in ihm anfängt zu verlieren. Eine neue Schöpfung. Und wisst ihr, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, diese Haltung, ich, meiner, mir, mich, die ist eigentlich total satanisch. Auf der anderen Seite ist sie auch total natürlich. Jeder Mensch ohne Gott, das ist ganz normal, dass man in erster Linie mal an sich selber denkt. Gleichzeitig, Christus steht ja für was komplett anderes, wenn man sein Leben anschaut. Das heißt, wenn ein Mensch sagt, er kennt Jesus und er liebt Jesus und Jesus ist alles für ihn, dann ist eigentlich diese Gesinnung von Christus immer mehr ein Teil von dem Leben von der Person. Und ich finde es faszinierend, weil diese Haltung von Christus ist ja eigentlich nicht, was bringt mir's, sondern wie kann ich zum Segen werden für andere Menschen? Und diese Haltung, die passt null rein in unsere Welt. Die hat bei Jesus schon nicht reingepasst, die passt heute auch nicht so wirklich rein. Ich lese mal einen ganz bekannten Vers vor aus dem Philipperbrief. Wenn ihr Bibeln oder Smartphones dabei habt, kann euch nur Mut machen, lest da mal mit. Es ist faszinierend, was da alles drin steht. Da steht mal ganz kurz drin, also den kannst du sogar auswendig lernen, den Vers, weil er so kurz ist. Da steht drin in Philipper 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also mit anderen Worten könnte man sagen, hab diese Haltung oder diese DNA in dir, die auch in Jesus war. Und dann wird in den nächsten paar Versen die DNA von Jesus beschrieben, so ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ich lese da gerade mal weiter. Da steht dann über Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Diese zwei Verse, die beschreiben das ganze Leben Jesu, von Geburt bis zum Tod. Und in diesen paar Versen wird diese Gesinnung, diese DNA von Jesus Christus super gut beschrieben. Und da steht über Jesus Christus drin, er war bereit, seine Rechte aufzugeben, seine Ansprüche aufzugeben. Anstatt dass sich um ihn das Leben dreht und das Universum dreht als Gott, hat er sich freiwillig erniedrigt und anderen Menschen gedient. Er hat nicht auf seine Rechte gepocht, als es mal brenzlig wurde in seinem Alltag, sondern er hat tatsächlich Gott sein Leben in die Hand gelegt. Und wisst ihr, eine Frage, die ich mir persönlich immer wieder neu stelle, ist, welche Gesinnung transportiere ich in meinem Alltag zu den Menschen hinüber, mit denen ich in Berührung komme? Und ich stehe heute Morgen ganz ehrlich hier, ich sage dir, beim Autofahren zum Beispiel, transportiere ich diese Gesinnung oft nicht. Ich merke immer wieder, wie schnell das geht, dass man viele geistliche Worte macht, Bibelverse zitiert, geistliche Sprache spricht. Aber wie viel geistliches Leben ist wirklich im Alltag da? Dass Christi Gesinnung rausströmt in diese Welt. Weil diese Gesinnung von Jesus Christus, die fällt in einer komplett individualisierten Gesellschaft auf. Die stößt Menschen vor den Kopf. Die verwundert Menschen. Wir leben in einer Gesellschaft, da ist jeder gewohnt, nur noch auf seine Ansprüche zu pochen oder auf seine Rechte zu pochen. Darüber denken wir nach. Und deswegen wollen wir das heute Morgen mal ganz praktisch machen. Wir wollen einfach mal so ein paar Dinge anschauen, wo ich gemerkt habe, in meinem Leben und bei dem Leben mit den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, viele davon Christen, dass man ganz schnell dabei auf seine eigenen gemeinten, gefühlten Rechte zu pochen. Und das Faszinierende daran ist, das sind meistens Rechte oder Ansprüche, die Gott uns nie versprochen hat. Also es ist nicht mal, dass Gott da uns gegenüber was schuldig wäre, sondern manchmal sind es nur so Gedanken und man meint, vor allem auch als Christ, ja, wenn ich eng verbunden mit Gott lebe, dann muss das doch laufen in dem Bereich. Gebt euch da mal Beispiele dafür. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber das Recht auf Selbstregierung. Und Selbstregierung hört sich jetzt natürlich einmal völlig unchristlich an. Das kommt ja von diesen zwei Worten, Autos und Nomos, also Selbstgesetz. Ich selber bin das Gesetz, ich mache die Regeln. Aber dieses Recht oder dieser Anspruch darauf, ja, ich kann ja mit meinem Leben machen, was ich will. Ich kann ja arbeiten, was ich will. Ich kann meine Träume verwirklichen, meine Ziele verwirklichen, auch als Kind Gottes. Und wir regen uns manchmal so drüber auf, über die Gesellschaft, wenn Menschen immer mehr daran denken, selbstbestimmt zu sterben. Aber weißt du was, das ist die logische Konsequenz von dem Lebensstil, den wir haben. Das ist nur logisch, dass ein Mensch irgendwann sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr zum Leben, also setze ich mir die Spritze. In der Welt leben wir. Aber wenn wir manchmal als Kinder Gottes darüber nachdenken, ja, was jetzt ist gerade ein Traum zerbrochen, wie kann Gott das zulassen? Ich habe mich doch auf diese Stelle beworben und jetzt ist es nicht so gekommen. Das war mein Traumjob. Ganz ehrlich die Frage, wer hat dir und mir so Recht gegeben? Wenn ich in die Bibel reinschaue, da lese ich zum Beispiel, dass Gott über 150 Mal sagt, ich bin der Herr. Und ein paar Dutzend Mal sagt Gott tatsächlich sogar, ich bin der Herr, dein Gott. Also allein schon dieses gefühlte Recht, ich kann doch selber bestimmen, ist ein Recht, das Gott uns nie gegeben hat. Oder das Recht auf Beziehung. Ich habe Recht darauf, gute Freunde zu haben. Eine Frau zu haben, angenommen zu sein, beliebt zu sein bei den Menschen, so wie ich es mir vorstelle, so wie ich es mir wünsche. Ich glaube, da sind wir Christen manchmal sogar noch schlimmer wie alle anderen. Denn wir Christen wissen in christlichen Kreisen rein theoretisch von der Bibel her, sollte das ja so sein, dass jeder ganz eng ist mit dem anderen. Und oft erleben wir es trotzdem nicht. Und die Frage ist, was machen wir dann? Lassen wir es los, geben wir es in die Hände Gottes oder pochen wir auf unsere Ansprüche und Rechte und wechseln einfach mal die Gemeinde? Weil vielleicht ist ja da besser. Oder das Recht oder den Anspruch auf Besitz oder Verwaltung meines Besitzes. Ich habe das Recht, ein Haus zu haben, eine Wohnung zu haben, ein Auto zu haben, ein Motorrad, was auch immer. Und ich arbeite ja schließlich auch hart dafür. Das ist schon so ein bisschen schwäbische Mentalität. Oder ich habe viel gelernt, dann habe ich doch eigentlich einen Anspruch darauf, auch eine gute Note zu schreiben. Und ich habe sogar dafür gebetet. Und jetzt bin ich durchgefallen. Aber mal ganz ehrlich die Frage, hat Gott dir oder mir da jemals irgendwas versprochen? Beim Geld ist es so interessant, dass man ja manchmal denkt, ja, ich gebe ja Gott schon irgendwas ab von meinem Geld, dann ist doch ganz logisch, dass ich mit dem Rest von Geld machen kann, was ich will. Dann habe ich doch das Recht dazu, mit dem Geld zu machen, was ich will. Wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, das kollidiert oft so mit meinen Vorstellungen, was Gott so sagt. Oder vielleicht auch das Recht, körperlich gesund zu sein. Ich habe das Recht, eine gesunde Familie zu haben. Ich bete doch dafür, dass Gott meine Familie bewahrt, meine Kinder bewahrt. Und dann kommt auf einmal ein Unfall. Und dann klagt man Gott an. Dürfen wir ja. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Er kennt sowieso, wie es uns innen drin aussieht. Aber die Frage ist ja oft, wir tun alles für unsere Gesundheit, wir beten dafür, wir leben richtig. Aber wenn jetzt doch was passiert, hat Gott dann ein Recht verletzt, das wir haben? Das ist eine gute Frage. Oder auch das Recht auf Zeit. Das merke ich, bei mir ist es immer wieder ein großes Thema. Ich bin viel unterwegs, ich bin gern aktiv, ich liebe es, viel zu machen. Aber manchmal sehne ich mich wirklich auch nach Ruhe. Und weißt du was, wenn ich nach Hause komme, meine Kinder machen die Dinger schneller kaputt, als ich sie reparieren kann. Und wenn ich dann nach Hause komme, das stresst mich dann schon wieder, wenn ich merke, das ist jetzt kaputt, das ist jetzt kaputt, da solltest du was machen, was weiß ich, was alles. Und wir waren vergangenen Sommer mal im Urlaub. Und dann habe ich mir innerlich so gedacht, ja, ich nehme jetzt jeden Tag einfach 2 Stunden für mich selber. Und es ging kläglich schief. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie ich da sofort Gott angeklagt habe. Gott, jetzt bin ich doch das ganze Jahr Vollgas immer unterwegs. Auf Stunden schaue ich gar nicht. Und jetzt kriege ich nicht mal in meinem Urlaub einfach mal 2 Stunden jeden Tag für mich selber. Ich weiß nicht, ob du das uralte Lied kennst, singt mir meistens dann auf den Beerdigungen. Meine Zeit liegt in deinen Händen oder steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Weißt du, solange ich Zeit als Anspruch sehe und als Recht, wird es nie ruhig in mir. Weil ich merke die ganze Zeit, es kommt immer anders, wie man denkt. Und oft anders, als man plant. Aber die Frage ist, hat jetzt Gott da Recht verletzt? Oder auch das Recht oder den Anspruch darauf, verstanden zu sein von anderen Menschen. Finde ich ja immer lustig in der Ehe. Meine Frau, die fragt mich manchmal tatsächlich, ob ich sie denn nicht verstehe. Und dann sage ich immer wieder, wie soll ich dich denn verstehen, wenn du das nicht sagst? Also da ist manchmal hat man so eine Vorstellung davon, ja, man ist ja jetzt schon so lang, kennt man sich und es müsste eigentlich alles ohne Worte funktionieren. Also ich habe manchmal eine kurze Leitung, bei mir funktioniert das noch nicht so. Aber dieser Anspruch, ja, dass einen jemand versteht, auch in der Gemeinde, ist, glaube ich, oft so ganz große Anspruchshaltung bei uns da. Oder auch das Recht oder den Anspruch auf Gerechtigkeit im Leben. Gott ist doch gerecht, also dann muss es doch auch gerecht ablaufen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Gott ist total unfair. Er ist gerecht. Aber wir müssen schauen, wie definiert die Bibel Gerechtigkeit? Hat nichts mit Fairsein zu tun. Das beste Beispiel ist davon, einer wird geboren hier in Deutschland, total privilegiert, in eine gesunde Familie. Der andere wird irgendwo in einem Brennpunktviertel in Deutschland geboren, total unterprivilegiert, in ein absolutes Chaos hinein. Was ist da dran, bitte schön, gerecht? Aus unserer menschlichen Perspektive. Nicht viel. Total unfair. Oder ich denke oft, hey, ich leiste so viel für das Geld, das ich verdiene, da könnte mir doch Gott auch manchmal was, was ich was zuschicken oder zustecken. Aber ich merke immer wieder, komme ich an den Punkt, wo ich merke, das ist ein Recht, das ich mir selber einbilde. Ein Anspruch, den ich Gott gegenüber stelle, aufgrund von der Gesellschaft und dem Kontext, in dem ich lebe. Aber nichts, was Gott mir jemals zugesprochen hätte. Im Himmel eines Tages, da wird mal gerecht sein. Oder ich glaube auch, das Recht in Bezug auf Abenteuer oder was Besonderes erleben, vor allem auch als Kind Gottes. Ich will Jesus erleben. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich mache das ab und zu mal, dass ich so stille Tage mache. Da nehme ich mich wirklich komplett raus. Und mir fällt es tatsächlich sehr schwer. Da nehme ich auch nur eine Bibel mit und ein Blatt Papier und einen Stift. Und dann verbringe ich einfach Zeit mit Gott. Und die ersten paar Male, als ich das gemacht habe, da war ich oft total frustriert die ersten Tage, weil ich gedacht habe, Gott, jetzt nehme ich mir schon die Zeit, ich bin hier nur für dich, ich will nur auf dich hören, dich suchen und du offenbarst dich gar nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ich habe gemerkt, ich poche da manchmal auf einen Anspruch oder auf ein Recht, den mir Gott nie gegeben hat. Das Interessante ist ja auch, Abenteuer und Erlebnisse hat oft was damit zu tun, Sicherheiten aufzugeben. Und wir Deutschen sind ein extrem sicherheitsbedürftiges Volk. Sieht man ja schon an den ganzen Versicherungen, die wir haben. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das Recht oder den Anspruch auf Erfolg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich viel einbringst in der Gemeinde. Mir geht es immer wieder so, ja, wenn ich mich schon einbringe, ja, wenn ich schon viel predige, dann will ich auch mal sehen, dass dabei was rauskommt. Weißt du, ich habe Zimmerer gelernt. Das ist ein viel dankbarerer Beruf. Da siehst du am Tagesende, bums, Haus steht. Predigen. Manchmal ein total undankbarer Job. Aber ich würde sagen, es ist mehr als ein Job, es ist eine Berufung. Aber ich merke, wie schnell ich da versucht bin, darauf zu pochen, zu sagen, Herr, ich stelle dir doch alles zur Verfügung, ich bin doch ständig unterwegs, ich lasse meine Familie am Feiertag zu Hause sitzen, jetzt tu doch du mal was, so dass ich das auch erlebe und sehe. Und ganz ehrlich, wenn ich die Bibel durchlese, da ging es vielen genau gleich. Die haben damit gehadert. Aber ich stelle immer mehr fest, Gott hat mir dieses Recht nie zugesprochen. Also er hat auch kein Recht verletzt damit. Und so leben wir in unserer Gesellschaft, so sind wir erzogen. Das ist in uns drinnen. Und wenn wir unsere Rechte nicht bekommen, selbst wenn wir gar kein Recht haben, können wir uns ja trotzdem beschweren. Weil beschweren tun wir uns auch alle gern. Und das ist schon verrückt. Falls du Kind Gottes bist, dann hast du ja bestimmt mal irgendwann so einen Satz gesagt wie, Gott, dir gehört mein Leben. Und es ist ja irre, was in diesem kleinen, kurzen Sätzchen, das man oft so leichtfertig sagt, was da alles drinsteckt. Das heißt nämlich automatisch, dir gehört mein Leben, ich gebe alle Rechte ab an dich, himmlischer Vater. Weißt du, als ich Kind Gottes geworden bin, da habe ich schon gemerkt, bei vielen Dingen, da musste ich Dinge loslassen. Aber gleichzeitig gab es auch 2, 3 Dinge in meinem Leben, da habe ich bewusst nicht losgelassen, weil ich gedacht habe, da will ich selber die Kontrolle drüber haben. Und ein Ding war zum Beispiel mein Sport. Ich habe gedacht, wenn ich den Sport loslasse, wer weiß, vielleicht darf ich überhaupt keinen Sport mehr machen als Kind Gottes. So habe ich halt damals gedacht. Und der andere Bereich war Mädels. Da habe ich gedacht, wenn ich das Jesus gebe, das könnte schlecht ausgehen für mich. Und dann habe ich gedacht, das mache ich lieber selber. Und ganz ehrlich, mein Leben hat super fromm ausgesehen von außen. Es waren alle total beeindruckt, weil es hat sich tatsächlich äußerlich sehr, sehr viel verändert in meinem Leben, weil ich einfach so chaotisch gelebt habe vorher. Mich hat nie einer gefragt, hey, hast du wirklich alles in deinem Leben Gott hingegeben? Die waren alle begeistert davon, was ich Gott hingegeben habe und wie sich's verändert hat. Aber Gott sei Dank hat Gott wieder eingegriffen und mich eben nicht da stehen lassen. Denn bis dahin habe ich immer wieder Christen davon reden hören, dass sie so begeistert sind von Jesus oder dass sie Jesus tatsächlich lieben. Und ich habe mich bis dahin immer gefragt, die ersten Jahre meines Christseins, wie kann das sein, dass man Jesus liebt? Wie willst du jemanden lieben, den du nicht mal anfassen kannst? Wie willst du von jemandem begeistert sein? Also vom Kopf her hat es schon Sinn gemacht, der christliche Glaube für mich. Und ich habe ja auch gesehen, es bringt was in meinem Leben, es verändert Dinge zum Guten hin. Aber wie kann man begeistert sein von Jesus? Und als ich da am Tauernhof gearbeitet habe, da habe ich mir mal, weil ich war so ein großer Angeber, habe ich mir mal das Bein gebrochen. Die ersten paar Tage war es lustig, durfte ich mit den ganzen Mädels in der Küche helfen. Aber nach ein paar Tagen war auch das zäh. Und in dieser Zeit habe ich so richtig gehadert mit Gott, weil das war das erste Mal vorher, dass ich gefragt habe, Gott, was ist denn dein Wille für mein Leben? Und ich habe gedacht, das ist Gottes Wille. Dann bin ich da hingegangen und dann musste ich in der Küche helfen, fast die ganze Saison, anstatt Skilehrer zu sein. Aber während ich so mit Gott gehadert habe, da war das irgendwie so innerlich, wie wenn Gott genau diese zwei Bereiche, Sport und Mädels, angesprochen hätte und irgendwie so innerlich den Finger da reingelegt hätte und gesagt hat, diese zwei Bereiche hast du mir noch nie abgegeben. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war ein Ringen über etliche Tage. Und an einem Abend habe ich mich da wirklich hingekniet in so einem Raum und habe geheult, weil es mir so schwer fiel und habe gesagt, okay Gott, ich weiß, dass ich da dran festhalte, aber ich will es jetzt loslassen. Ich will es in deine Hände geben. Und ich habe diese zwei Bereiche losgelassen und weißt du was, ich kann dir jetzt nicht erklären, wie das passiert ist, aber in den Stunden danach habe ich das erste Mal gemerkt, ich habe eine richtig tiefe Freude an Jesus. Ich bin begeistert von Jesus Christus. Ich habe eine Liebe zu Jesus Christus. Das kannte ich vorher nicht. Und ich habe gemerkt, es ist total verrückt. Ich habe was losgelassen, was für mich so wichtig, so bedeutend war. Und es fiel mir so schwer, das tatsächlich auch loszulassen. Aber in dem Moment, als ich es losgelassen habe, habe ich einen Reichtum in Jesus entdeckt. Den kannte ich bis dahin, so wie der Hiob das auch mal formuliert, nur vom Hörensagen. Nicht aus dem Persönlichen. Und weißt du, wenn ich in unsere westliche Christenheit reinschaue, und ich meine damit nicht dein persönliches Leben, sondern uns als westliche Christenheit, da gehöre ich auch dazu, da würde ich sagen, wir halten sehr viel an unseren vermeintlichen Rechten fest. Vielleicht gibt es deswegen zum Beispiel noch so viele unerreichte Länder auf der Welt. Vielleicht fehlt deswegen das Geld überall ständig in der Mission. Und wenn du mal Statistiken anschaust, die sind echt ernüchternd. Ich weiß nicht, ob du die Lausanner Bewegung kennst, die gibt da immer wieder so einen Report raus, so einen wissenschaftlichen Bericht. Und die beschreiben in diesem Bericht, dass von allem Geld, was wir Christen weltweit verdienen, 0,098 in Mission und Evangelisation fließen. Das heißt, von allem, was wir Christen weltweit verdienen, fließt nicht mal 0,1% in Evangelisation und Mission. Wir sehen Besitz nach wie vor als was, was uns zusteht an und geben in vielen Fällen aus dem Überfluss heraus. Aber haben wir es wirklich Gott hingelegt und gesagt, es ist deins? Manchmal merke ich ja in meinem eigenen Leben, es gibt fast keinen Unterschied zwischen uns menschlich-westlichen Christen und meinen netten Nachbarn. Außer, dass ich sonntagmorgens in den Gottesdienst gehe und die halt auf den Fußballplatz. Jetzt beten wir natürlich für die verfolgte Kirche. Aber du, ich kenne viele Leute aus der verfolgten Kirche im globalen Süden und die sagen, sie beten auch für uns als verführte Kirche. Wir sind materiell so reich und geistlich oft so arm. Wir kennen so viel fromme Sprüche, fromme Lieder, fromme Sprache. Aber wie viele Ströme lebendigen Wassers fließen aus unserem Leben im Alltag hervor? Christus in uns und durch uns. Und vielleicht ist es tatsächlich heute an der Zeit, darüber nachzudenken, was bedeutet denn das mit diesen Rechten, diesen Ansprüchen, die wir oft meinen zu haben, das mal loszulassen. Weißt du, wenn jemand an was festhält, kann er nichts empfangen. Erst wenn jemand loslässt, kann er was empfangen. Und solange du und ich festhalten an Dinge, die uns Gott nicht mal versprochen hat, kann Gott uns gar nicht beschenken mit all seiner Fülle. Wir kennen den Vers alle, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, entsteht keine Frucht. Aber das ist genau das Bild. Erst wenn wir loslassen, kann Christus zum Zug kommen, sich entfalten und Frucht entsteht. Was bleibt, was von Gott gewirkt ist, nicht aus menschlicher Kraft. Und das Schöne ist, überall in der Bibel findest du Beispiele dafür, wenn Menschen bereit waren, loszulassen, hat Gott es in Segen verwandelt. 1. Mose 13. Kennt ihr bestimmt. Der Abraham als der Ältere hatte das Recht zu entscheiden, als er mit dem Lot, seinem Neffen, unterwegs war. Und was hat der Abraham gemacht? Er hat zum Lot, zu dem Jüngern gesagt, hey, du darfst dir raussuchen, wo du hin willst. Und es war klar, der Lot sucht sich das Bessere raus. Der hat sein Recht aufgegeben, das ihm sogar von der damaligen Kultur her zugestanden hätte. Das Interessante ist, wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Der Lot hat alles verloren. Abraham war ein reich gesegneter Mann. Ich habe vor ein paar Tagen eine gute Bekannte getroffen, eine junge Frau, also wirklich jung im Vergleich zu mir. Die ist nicht mal halb so alt wie ich. Wirklich total begabt, mit Jesus eng verbunden unterwegs. Die hatte jetzt etliche Schlaganfälle. Und als sie dann ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie nichts mehr sehen konnte und lauter solche Dinge, haben sie gleichzeitig noch einen gutartigen Tumor im Gehirn festgestellt, der eingeblutet hat. Und dann kam sie schon mal brutal ins Hadern und ins Schleudern. Wirklich, die bringt sich überall ein. Ein total feines, junges Mädchen. Aber die ist so ein Prozess durchlaufen von dem Ringen und Hadern mit Gott und ein Stück weit loslassen. Auch ihre Gesundheit. Auch der Anspruch drauf, dass wenn ich mit Gott lebe, dann muss es doch flutschen. Und die hat vor ein paar Tagen was zu mir gesagt. Die hat zu mir gesagt, weißt du, mir kann man alles nehmen, außer Jesus. Und dann habe ich 2 Tage später ihre Eltern getroffen, wusste nicht mal, dass das ihre Eltern sind. Und die haben mir erzählt davon, mit Strahlen in den Augen, wie faszinierend es ist, was für eine Wirkung ihre Tochter auf ihr Leben hat und auf alle anderen Leben drumherum. Ergriffen von Jesus, losgelassen und was empfangen, was völlig übernatürlich ist. Und so eine Wirkung, die spricht mehr als 1000 Worte. Aber weißt du, gleichzeitig hat Gott uns ein Recht zugesprochen. Und auf dieses Recht können wir pochen. Egal wie es uns geht, egal wo wir sind und egal wer was sagt. Das Recht kennst du wahrscheinlich. Ich lese es einfach mal vor. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Da steht geschrieben, so viele ihn, Christus, aber aufnahmen. Und jetzt steht es tatsächlich drin. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das Recht, Kind Gottes zu sein, ist ein Recht, das Gott selber dir und mir zuspricht, wenn du dein Leben Christus anvertraut hast. Und das ist das einzige Recht, das dir nie wieder irgendjemand nehmen kann. Nichts und niemand kann uns dieses Recht nehmen, weil es uns von Gott selber gegeben wurde. Wir wissen theoretisch, dass Gott die Fülle ist. Aber jemand hat einmal gesagt, du wirst nie verstehen, dass Gott alles ist, was du brauchst, bis er alles ist, was du hast. Erst wenn Jesus alles ist, was du hast, wirst du verstehen, dass er alles ist, was du brauchst. Jeder Mensch, der Jesus kennt und immer wieder neu bereit ist, loszulassen, wird gewinnen. Loslassen, um zu gewinnen. Nicht loszulassen, um mit leeren Händen dazustehen. Der Hans-Joachim Eckstein hat es mal so ausgedrückt: Gott nimmt mir nicht weg, woran ich hänge, sondern er erweist sich mir selbst als das, was ich schon immer vermisst habe. Und das ist das, was ich dir und mir wünsche im Alltag. Jeden Tag. Amen. Singen wir noch gemeinsam ein Lied.